Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Ein kleines Mädchen entwickelt sich ungewöhnlich, aber wirklich helfen kann den Eltern niemand. Erst eine Genanalyse offenbart, woran das Mädchen leidet. Mirko Smiljanic hat diesen besonderen Fall nachgezeichnet, der mit der Geburt des Mädchens beginnt.
2. November 2017 im Kreissaal einer hessischen Klinik.
Die Schwangerschaft unserer Tochter verlief unauffällig,
erinnert sich die heute 37-jährige Mutter.
Und die Entbindung war in der 38. Schwangerschaftswoche.
Ein paar Tage zu früh, Hebamme und Arzt sehen darin aber keine Probleme, zumal der Abgaskor, also die schnelle Beurteilung des allgemeinen körperlichen Zustands Neugeborener, mit 8 von 10 Punkten unauffällig ist. Ohne auffällige Befunde sind auch das Neugeborenen-Screening sowie die ersten U-Untersuchungen. Mutter und Kind verlassen die Klinik, das Leben einer Kleinfamilie beginnt.
Das erste Jahr verlief problemlos. Allerdings haben wir festgestellt, dass unsere Tochter immer ein bisschen unter der normalen Körpertemperatur lag.
Was aber weder für die Eltern noch für den Kinderarzt Grund zur Sorge ist. Das Mädchen entwickelt sich zwar etwas langsamer als Gleichaltrige, Probleme sieht darin aber niemand. Mit 1,5 Jahren kann es laufen und sprechen, das sei völlig okay, wird dem Paar versichert.
Und dann kam im Dezember 2019 der große Schock bei einem Spaziergang. Ich hatte unsere Tochter auf dem Arm und sie hörte auf zu atmen, wurde blau und wir wurden für mehrere Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen.
Als das passiert ist, war ich gerade auf der Arbeit und habe dann nur den Anruf bekommen, dass ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen soll.
Erinnert sich der Vater an den vermutlich ersten epileptischen Anfall seiner Tochter.
Im Krankenhaus wurde dann sofort ein EEG gemacht. Das zeigte auch die ersten Epilepsiepotenziale, gefolgt von einem MRT und der Lumbalpunktion. Die beiden Untersuchungen waren allerdings unauffällig.
Die Ärzte diagnostizieren eine idiopathische Epilepsie, was bedeutet, dass die Ursachen der Krampfanfälle ungeklärt sind. Das Mädchen bekommt Antiepileptika. Beim ersten leidet es unter starken Nebenwirkungen, beim zweiten ist es 2 Jahre anfallsfrei. Doch dann kehren die Anfälle zurück. Tagsüber 15 Sturzanfälle, bei denen das Kind plötzlich zu Boden sackt, nachts bis zu 20 Anfälle im Bett sind keine Seltenheit. Besonders schlimm, die Krampfanfälle führen dazu, dass das Mädchen sowohl seine sprachlichen als auch seine motorischen Fähigkeiten zeitweise verliert.
Es gab eine Zeit, da hatten wir das Gefühl, alles entwickelt sich normal, aber eben langsamer. Das heißt, sie hat uns mit Mama und Papa angesprochen, hat uns wahrgenommen. Man konnte mit ihr interagieren, dann gab es aber auch wieder Zeiten, in denen sie teilnahmslos an uns vorbeigeschaut hat, uns nicht wahrgenommen hat. Man sich manchmal gefragt hat, ob sie einen überhaupt erkennt.
Woran das Kind leidet, weiß niemand. Licht ins Dunkel bringt erst die Neuropädiaterin des Mädchens. Man möge doch mal eine humangenetische Untersuchung durchführen, schlägt sie vor. Das Paar willigt im Juni 2021 ein.
Und im August kam dann die schockende Diagnose. Ihre Tochter hat eine Veränderung bei dem IQ-Seq2-Gen. Uns wurde gesagt, das ist eine seltene genetische Erkrankung, die in der Literatur mit einer Entwicklungsstörung, mit Intelligenzminderung, Epilepsie und fehlender Sprache beschrieben wird.
In Deutschland gibt es weniger als 100 IQ-Seq2-Patientinnen und Patienten. Weltweit sind es ein paar Tausend. Immerhin wird der Schock über die Diagnose dadurch gemildert, dass die Familie rasch eine auf seltene neurologische Erkrankungen bei Kindern spezialisierte Klinik findet, die Schönklinik Vogtereuth bei München. Dort übernimmt unter anderem Dr. Christina Fleckinger, Assistenzärztin am Fachzentrum für pädiatrische Neurologie, Neurorehabilitation und Epileptologie, die Behandlung des Mädchens.
IQ-Seq 2 ist letztendlich ein Gen, das liegt auf einem Geschlechtschromosom. Das ist X-chromosomal dominant gelegenes Gen und kodiert für spezielle Proteine, die letztendlich am regelrechten Aufbau von Nervenzellenstrukturen involviert sind und somit auch eine adäquate Signalübertragung im Gehirn gewährleisten.
Vereinfacht gesagt, wenn das auf dem IQ-Seq-2-Gen beruhende Eiweiß entweder gar nicht oder in unzureichender Menge produziert wird, gerät die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn aus dem Takt, mit der Folge, dass die Kinder unterschiedliche Symptome entwickeln. Motorische und sprachliche Defizite etwa, kognitive Einschränkungen und epileptische Anfälle. Übertragen wird der Gendefekt X-chromosomal dominant. Das bedeutet, für Männer, die ja nur ein X-Chromosom haben, sind sie Träger des Gendefektes, geben sie ihn an alle ihre Töchter weiter. Die Söhne sind dagegen nicht betroffen. Frauen übertragen den Gendefekt unabhängig vom Geschlecht entweder auf die Hälfte ihrer Kinder, wenn nur das eine X-Chromosom betroffen ist, oder auf alle ihre Kinder, wenn beide X-Chromosomen betroffen sind. Das IQ-Seq-2-Syndrom kann allerdings auch Nachkommen von Eltern ohne Gendefekt treffen.
Es ist weitaus häufiger, dass sogenannte de novo Mutationen auftreten, die in Individuum spontan entstehen.
Beim Paar aus Hessen ist genau das passiert. Weder Vater noch Mutter tragen den Gendefekt in ihrem Erbgut. Die Mutation hat sich spontan während der Schwangerschaft gebildet. Doch gleichgültig, ob das IQ-Seq-2-Syndrom vererbt wird oder sich spontan entwickelt, heilbar ist es nicht. Trotzdem gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, den Kindern zu helfen. Am Anfang, so Christina Fleckinger, steht immer eine gesicherte Diagnose.
Sodass man dann mehr oder weniger ein interdisziplinäres Konzept etablieren kann. Frühförderung, das bedeutet Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Und die zweite Säule stellt erst die Medikation dar.
Die sich vor allem auf die Behandlung der Epilepsie bezieht.
Das ist noch so, dass es auch Gegenstand der aktuellen Forschung ist. Und wir aktuell auch beobachtet haben, dass ein wirklich relativ gut wirkendes Medikament das Perampanel darstellen könnte. Und weil wir gesehen haben, dass es auch eine positive Beeinflussung bezüglich der Entwicklung zeigt bei den Kindern.
Die Ärztinnen und Ärzte der Schönklinik Vogtereuth hoffen, für diese sehr seltene Krankheit rasch lindernde Therapien zu entwickeln. Sie sind auch deshalb zuversichtlich, weil sich erste Eltern, unter anderem das Paar aus Hessen, zu einer Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen haben. Online zu finden unter www.iqsec2.de. Christina Fleckinger weiß aus ihrer ärztlichen Praxis,
dass die Eltern sehr profitieren, wenn sie hier in der Selbsthilfegruppe integriert sind. Weil das nicht nur ein Informationsaustausch ist, es ist eine Art emotionaler Austausch.
Das Schöne an der Schönklinik in Vogtereuth ist, dass sie sich eben mit so seltenen Erkrankungen beschäftigen. Und sie haben uns einfach ein bisschen die Angst genommen. Und dass wir gemeinsam jetzt schauen, wie können wir unseren Kindern helfen.
Mirko Smiljanic berichtete über den besonderen Fall eines Mädchens, dessen Krankheit erst durch eine aufwendige Genanalyse diagnostiziert wurde.